Fake it till you make it. Kann auch mal positiv sein, finde ich. Und zwar manchmal geht es mir so, wenn ich so meine Gebetsspaziergänge habe, dann sage ich, Jesus, ich liebe dich. Aber ich spüre eigentlich gar nicht so viel. Und dann rede ich so weiter und sage, Jesus, weißt du, dass ich dich liebe? Und es fühlt sich ein bisschen wie ein Fake an. Wisst ihr, B-Roll? Aber es ist kein Fake. Aber du weißt, wie ich es meine. Aber manchmal ist es gut, so durchzugehen. Und obwohl du das nicht spürst, weiterzumachen. Und das ist mal ein positiver Aspekt. Trotzdem hast du natürlich recht. Ich will nur einen Kontrapunkt setzen. Die eigentliche Frage, die ich heute Morgen stellen wollte, ist, wer sind die glücklichsten Menschen? Darüber möchte ich heute sprechen. Normalerweise sitzt Felix nämlich immer hinten und stellt mir die Frage, wie soll ich denn diese Predigt nennen? Und dann fällt mir kein Titel ein, aber heute ist Felix nicht da, da habe ich den Titel. So, die glücklichsten Menschen. Man könnte sagen, ich habe mal eine Statistik gehört vor einigen Jahren, vielleicht stimmt die Zahl nicht mehr hundertprozentig, und zwar, wenn man 69.000 Euro im Jahr verdient, dann möchte man nicht mehr Geld verdienen, sondern eigentlich mehr Freizeit haben. Also könnte im Umkehrschluss es bedeuten, wenn man 69.000 verdient plus viel Freizeit, dann ist man ein glücklicher Mensch. Könnte sein, wir werden sehen, ob es stimmt. Ich habe mir weiterhin überlegt, vielleicht sind die glücklichsten Menschen die Pensionäre, die Rentner, die dankbar zurückschauen auf ihr Leben, ihre Enkel sehen, ihre Kinder und auf ein gutes Leben zurückschauen. Das ist eigentlich positiv, oder? Die könnten prinzipiell die glücklichsten Menschen sein. Vielleicht sind aber auch die glücklichsten Menschen die, vielleicht eine junge Frau, die ihren Partner gefunden hat, vielleicht ein Kind bekommen hat, so eine Familie gegründet hat. Vielleicht sind das die glücklichsten Menschen. Aber derjenige, über den ich heute Morgen sprechen möchte, der hat eine ganz andere Auffassung von, was die glücklichsten Menschen sind. Und zwar hat er alles gehabt von dem, mehr als 69.000 sogar, vielleicht nicht so viel Freizeit, aber ist König David. David hat aber eine ganz andere Aussage gemacht, und zwar eine ganz andere These. Die glücklichsten Menschen, sagt er, sind die, welchen die Schuld vergeben wurde. Und zwar möchte ich gleich mit euch zusammen mal den Psalm 32 lesen. Da geht's heute drum. Eigentlich hatte ich nur so einen Vers auf dem Herzen, der mich, wie das manchmal so ist, bei uns allen in der Bibellese irgendwann so antriggert. Und in der Predigtvorbereitung soll man es also folgendermaßen machen: Man soll den Text, das ganze Kapitel, mindestens 7-mal betend durchlesen. Und dabei habe ich festgestellt, dieser Psalm, der ist so extrem cool, den muss man in Gänze betrachten. Und ist ja auch ein sogenannter Weisheitspsalm. Also nicht nur Salomo war weise, auch David war weise, und der war mehr als das. Er war sogar prophetisch. Und das werden wir gleich sehen. Ich lese mal vor. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Ein Lied von David zum Nachdenken. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. David sagt also ganz am Anfang, glücklich ist der, dem die Schuld vergeben ist. Wenn ich mich manchmal so mit Menschen unterhalte, die noch keine Christen sind, dann sagen die so zu mir, Schuld, Missetat, Sünde, habe ich gar nicht. Ich brauche keine Vergebung. Und ich glaube, dass Menschen auch meistens morgens nicht aufstehen, also zumindest die meisten, und sagen, heute, da will ich mal richtig böse sein. Die rechtfertigen einfach nur ihr teilweise ganz verkehrtes Tun. Ich erinnere uns an Hannah Arendt, die hat ja den Eichmann-Prozess beobachtet und hat gesagt, das ist eigentlich so ein absoluter Biedermann, der da saß, der die Logistik des Holocaustes organisierte. Und sie hat ja dann so ein ganz berühmtes Buch geschrieben über die Banalität des Bösen. Also eigentlich auch die schlimmsten Verbrecher rechtfertigen ihr Tun. Ich habe in der Vorbereitung nochmal zwei Sachen gelesen über Pol Pot und Idi Amin. Pol Pot, das ist ja ein Marxist, der in Paris studiert hat, hat da so eine krude Ideologie bekommen, ist zurück nach Kambodscha gegangen und hat alle Menschen, also sehr, sehr viele, 1,7 Millionen umbringen lassen, die nicht seiner Ideologie entsprachen, zum Beispiel Brillenträger. Und dann wurde der, nachdem er schon 18 Jahre vertrieben war, irgendwo im Dschungel von Thailand, von einem Reporter gefunden und hat kurz vor seinem Tod nochmal ein Interview gegeben und wurde gefragt, wie sieht's eigentlich mit deinem Gewissen aus? Und da antwortet er, mein Gewissen ist rein. Alles, was ich getan habe, habe ich nur für mein Land getan. Idi Amin genauso, der wurde auch interviewt, der hat 500.000 Menschen umbringen lassen, ist dann ins Exil nach Saudi-Arabien gegangen, hat da geangelt und gebadet, wurde gefragt, ob er Reue empfindet. Und er sagt dann, nee, Reue nicht, nur eine gewisse Sentimentalität für mein Land. Und wisst ihr, ob man jetzt Pol Pot sieht oder Idi Amin, für uns alle ist es Gnade, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind. C.S. Lewis sagte, keiner ahnt, wie böse er ist, bis er versucht, wirklich gut zu sein. Und für Gott ist Sünde einfach unerträglich. Der ist nicht so der liebe Opa, der über alles großzügig hinwegsieht und nicht, weil er kleinlich oder intolerant ist, sondern weil er das sprichwörtlich nicht erträgt. Ich habe einen coolen Vergleich gehört kürzlich. Und zwar, da wurde Gott das ist natürlich nur ein Bild und trifft jetzt nicht in Gänze zu, aber als hochsensibel beschrieben. Ist wie der krasseste Musiker, der in dem Weltorchester sozusagen steht und jeden noch so kleinen Misston, jede kleinste Disharmonie genau hört. Ich habe mal vor ein paar Jahren diesen Mozart-Film gesehen, habt ihr vielleicht auch gesehen, und der hat ja auch dieses absolute Gehör und gibt ja viele, die das haben, und die hören jeden kleinsten Ton raus oder jede Trommel, die eine Sekunde, eine Viertelsekunde zu spät schlägt, und das bereitete Mozart großes Weh, und Gott bereitet richtige Schmerzen, unsere Sünde oder die Sünde, nicht unsere nur, weil Sünde, und ich rede jetzt nicht über so moralisierende Tatsünde, sondern über die Frucht der Sünde, weil die tötet, weil die Beziehung tötet zu Gott und zu Menschen. Und diesen Zustand zu heilen, das ist eigentlich das Schönste, das Beste, was passieren kann, dass Sünde vergeben wird. Und deswegen redet David in diesem Psalm prophetisch, indem er sagt, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Und wir müssen manchmal so ein bisschen darüber nachdenken, weil wir das so als selbstverständlich als wiedergeborene Christen empfinden. Und Paulus nimmt übrigens diesen Satz im Römer 4, genau denselben Satz nochmal auf und schreibt mit den gleichen Worten, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben, ich wiederhole es einfach nochmal, deren Sünden zugedeckt sind, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Und Paulus führt hier aus, dass er dies David zur Gerechtigkeit, zur Glaubensgerechtigkeit anrechnet. Und es ist so ein Vorschatten für uns, wo Paulus im Römer 3 sagt, denn wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch die Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Ist einfach, wenn man das so wirken lässt, so wunderschön, das ist ja das Evangelium, dass wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Dass unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist und dass uns die Schuld vergeben wurde. Deswegen sind wir die glücklichsten Menschen. Auch wenn wir auch wenn ihr hier sitzt und mich so anguckt, naja, aber ihr seid die glücklichsten Menschen. Könntet schreien. Also, danke. Wie sieht es jetzt ganz praktisch aus? Also praktisch ist jeder, der Christ ist, ja gerechtfertigt vor Gott. Aber nichtsdestotrotz sündigen wir ja in unserem Alltagsleben trotzdem ab und zu. Und ich finde, auch da ist es Gnade. Ich merke es so bei mir selber. Ich hatte letztens mal eine Fastenzeit und da habe ich gemerkt, was ich für, eigentlich für ein schrecklicher Typ bin, was so noch in mir alle drum lagert, wie leicht gereizt man ist und was so hervorkommt. Wir brauchen für unser Alltagsleben Gott. Und Bonhoeffer hat folgenden Rat gegeben. Also David sagt hier, wir sollen es vor Gott bekennen. Bonhoeffer sagt, wir sollen es eigentlich dem Bruder bekennen. Wir sollen beichten. Und zwar ist es so, dass wenn man beichtet, dann demütigt man sich. Man ist vor dem Bruder nicht der tolle Christ, der alles richtig macht. Nein, man demütigt sich, und dadurch, dass man die Sünde bekennt, verliert sie ihre Kraft. Also vielleicht ist es mal so ein Hinweis für uns alle, für mich auch, dass wir beichten sollen. Vers 6, und das finde ich auch ganz wichtig in diesem Psalm, nehme nicht jetzt jeden einzelnen Vers, aber da sagt David, tue es, solange sich Gott finden lässt. Also wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist jetzt die Zeit, dass du ihn kennenlernst. Solange wie sich Gott finden lässt, jetzt ist die Gnadenzeit. Und dann kommt so ein krasser Schnitt im Vers 8, und das war eigentlich das, was mich so gesegnet hat, darüber wollte ich an sich reden. Da sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, meinen liebenden Blick auf dich richten. Und das finde ich so wunderschön, dass wir nicht nur aus unserer eigenen Kraft im Leben unterwegs sein müssen, dass wir nicht aus unseren eigenen Ressourcen alles entscheiden müssen, sondern dass Gott dich weise machen will, dass er dir Einblick geben will, dass er dich lehren will, dass er dich unterweisen will, weil das ist die gesamte Übersetzung von diesem hebräischen Wort Sakal. Und wir Menschen, ist mir so in der Vorbereitung aufgefallen, wahrscheinlich habe ich es in irgendeiner Predigt mal gehört, denke immer mir, dass ich so weise bin ich gar nicht. Aber in dem Falle fiel es mir ein. Und zwar, wir stammen ja alle von Eva ab. Und Eva wollte auch Weisheit haben. Und dieses Wort aus 1. Mose 3, Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, ist genau dasselbe Wort wieder, was Gott da im Vers 8 im Psalm 32 verwendet. Und ich glaube, dass da aber ein ganz großer Unterschied ist, diese Weisheit, die wir Menschen erlangen wollen, und dieser Weisheit, die Gott uns geben will. Weil wir können ja, wenn wir das mal auf diesem theologischen Bereich begrenzen, theologisch alles wissen, aber Gott gar nicht kennen. Wir können Bibelverse auswendig und irgendwelche Geschlechter folgen, aber Gott kennen wir nicht. Und ich glaube, dass Gott uns, und das ist so schön, wenn er sagt, er will dir und mir den Weg zeigen, dass er uns so eine Weisheit ins Herz gibt, dass er uns durchs Leben führt. Dass wir in unserem Leben die richtigen Entscheidungen treffen. Natürlich haben wir den Heiligen Geist, wir sind privilegiert, jetzt gerade nach Pfingsten, können wir nochmal sagen. Aber gleichzeitig hatte ich mir so gedacht, wenn wir göttlich leben, wenn wir Nachfolger von Christus sind, dann treffen wir, glaube ich, in der Summe unserer Entscheidungen so auf so einer Metaebene die richtigen Entscheidungen. Klar kannst du trotzdem vielleicht das falsche Auto dir kaufen oder irgendwelche kleinen Fehlentscheidungen in deinem Leben treffen, aber wenn du so nach Kolosser 3 und Galater 5, der Frucht des Geistes oder dem neuen Menschen, den du anziehst, lebst, dann triffst du in den meisten Fällen, glaube ich, ist meine These zumindest, die richtigen Entscheidungen. Zum Beispiel Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Wir handeln nicht mehr so impulsiv, weil wir irgendwas sofort haben wollen, wenn wir besonnen und selbstbeherrscht sind. Oder wir handeln nicht aus Wut, sondern sind besonnen und selbstbeherrscht, sodass wir unsere Entscheidung nicht später bereuen. Wenn wir wahrhaftig sind, dann verzichten wir darauf, Halbwahrheiten oder Manipulationen zu verwenden, sondern wir sagen Ja zu Ja und Nein zu Nein. Das schafft Klarheit in unserem Leben. Wir sind demütig. Das heißt nicht, dass wir uns wertlos fühlen, sondern ich hatte mal eine coole Definition gehört, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht. Dass wir nicht zu stolz sind, einen Rat anzunehmen. Dass wir barmherzig und mit Mitgefühl sind. Und darauf komme ich noch, dass wir denselben, dem Nachbarn, dem Nächsten, denselben liebevollen Blick von Gott zugestehen. Dass wir geduldig sind, dass wir Dinge reifen lassen können, dass wir auch schwierige Phasen ertragen, dass wir friedfertig sind, dass wir Konflikte sozusagen vermeiden und nicht weiter anheizen, dass wir nach Versöhnung streben, dass wir treu sind, dass wir gütig sind und freundlich sind. Und ich glaube, wenn wir nach diesen Vorgaben leben, dann treffen wir gute Entscheidungen und dann sehen wir, wie Gott uns segnet und unseren Weg führt. Und dieser zweite Teil des Verses war, den habe ich ein bisschen abgewandelt nach der NIV, also da ist schon ein bisschen Interpretation drin, sein liebevoller Blick ruht auf dir. Im Hebräischen, da steht nur, ich sehe dich. Aber das könnte man so kontrollmäßig interpretieren. Aber wenn du sagst, und der Blick von Gott auf dich ist liebevoll, wenn du sagst, sein liebevoller Blick ruht auf mir, dann macht das was mit deinem und mit meinem Leben. So, ich habe mir so gedacht, wisst ihr, Gott stellt sich, ja, oder Jesus hat ja dieses Beispiel vom verlorenen Sohn gegeben, vom Vater, der Ausschau hielt. Dieser Blick, als er den Sohn gesehen hat, der war, wenn man sich das vorstellt, der war liebevoll. Der hat was Gutes bewirkt. Oder zum Beispiel, wenn Jesus Petrus angeschaut hat, als er nach der Auferstehung am See Genezareth ihn getroffen hat. Das war bestimmt ein wunderschöner, liebevoller, göttlicher Blick. Und wenn wir diesen Blick so versuchen zu visualisieren, dann nimmt dir das Versagensangst, dann nimmt dir das Leistungsdruck, dann gibt dir das Selbstwertgefühl. Ich erinnere mich noch daran, als ich meinen Führerschein gemacht hatte. Ich konnte eigentlich ganz gut Auto fahren, aber als der Prüfer hinter mir saß, da war irgendwie viel weg. Ich habe vergessen zu schalten und ich bin durchgekommen, aber bei mir war wirklich Gnade Gottes. Aber wisst ihr, Gottes Blick ist anders. Gott schaut dich an und liebt dich. Und ich dachte so, vielleicht hilft es uns manchmal im Alltag, die Augen zu schließen und so den liebenden Blick von Jesus zu spüren. Aber dreist, wenn du den Blick nicht spürst, der schaut dich trotzdem liebevoll an. Nicht, dass du sagst, nee, ich merk nichts und deswegen vielleicht in dem Falle fake it till you make it. Nein, sorry. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wir sollen nicht so mit Schwierigkeit zu Gott geführt werden. Wir sollen leichtherzig zu ihm gehen. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir ein Herz haben, was weich ist. Und zum Abschluss sagt David: Freut euch an ihm und jubelt laut. Die ihr den Willen des Herrn tut, singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. Und jetzt, hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, können wir in unserem Leben wirklich ab und zu mal stark beherzigen, dass wir uns einfach freuen, dass wir laut jubeln, dass wir Gott danken, dass er uns unsere Schuld vergeben hat, dass er mit uns ist, dass sein guter, gütiger, herrlicher Blick auf uns ruht. Also ich fasse zusammen. David stellt unsere Vorstellung vom Glücklichsein komplett auf den Kopf. Nicht Reichtum, Erfolg machen glücklich, nicht, wenn man viel hat, sondern denen, denen viel vergeben wurde, also uns allen, die sind am glücklichsten. Und Gottes liebender Blick ruht auf dir und er will dich leiten, deine Wege leiten und durch dein Leben führen. Folge ihm willig und jubel laut. Amen.